Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus, an diesem Montag, wir reden über Skandale in der Schweiz an der Spitze. Natürlich über das, was im Universitätsspital läuft, mit diesen Chefärzten, aber über den Fall Vinzenz. Wir in Vinzenz haben wir nie geredet. Und neu auch, was ist da gelaufen beim Alain Berset? Da reden wir natürlich über Donald Trump und das, was sich in Amerika abspielt. Also. Chefärzte, gerade mehrere, haben offenbar beschissen, und zwar mit ziemlich viel krimineller Energie. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber offenbar läuft es nicht wirklich aus dem Ruder. Der Chef hat dort müssen den Hut nehmen, Martin Waser, ehemaliger Stadtrat. Er ist Spitalpräsident, Spitalratspräsident gewesen. Und da habe ich das Gefühl, da ist jetzt etwas aufgegangen, was wir alle nicht erwartet haben. Chefärzte, Ärzte überhaupt, Götter in Weiss, Leute, das Land, wo die Leute ehrlicher sind, vor allem Leute, die Doktortitel haben, die an wichtigen Positionen sitzen. Und da kommen gerade mehrere solche Fälle. Was meinst du, Markus?
Na gut, wir sind die zwei Letzten mit Doktortiteln, die ehrlich sind.
Nein, also immer ein Spass ist der falsche Zeit.
Nein, ja, schau mal, grundsätzlich finde ich, du hast es richtig gesagt, Unschuldsvermutung. Also so viel ich weiss, kannst du mich korrigieren, bis jetzt ist noch bei keinem genau klar, was er wirklich gemacht hat, was sind genau die Verfehlungen. Also es ist, ich finde es unglaublich unübersichtlich. Seit einem Jahr hast du eine Krise an dem Universitätsspital, eine Organisation mit irgendwie über 8000 Leuten. Ich finde es sehr unbefriedigend. Ich verstehe nicht, warum dass man nicht zum Beispiel im ersten Fall das einfach mal super abgeklärt hat und genau gesagt hat, schaut, das haben wir herausgefunden, es ist völlig klar, jetzt wird er entlassen oder rehabilitiert. Im Gegenteil, es wird der Whistleblower wird entlassen, er wird entlassen, nachher gibt es wieder Vermutungen bei einem anderen. Zurzeit finde ich es unglaublich unübersichtlich, unbefriedigend und letztlich muss man sagen, Nathalie Rickli hat es auch nicht gut gemacht. Ich meine, das ist letztlich auch ihre Verantwortung. Ja, also ich finde einfach, bei den Spitälern merkst du wieder die ganze neue Form, wo man im Prinzip Spitäler nicht privatisiert, aber so halb privatisiert, also teilautonom macht, das gibt ein riesen Puff.
Also offenbar sind die überfordert, muss man sagen, Chefärzte, Leute mit grossen Namen, die können über 1 Million verdienen mit dem, was sie machen. Aber das, was rausgekommen ist, ist ja schockierend gewesen, dass einer aufgeschrieben hat, dass er an 9 Orten gleichzeitig war. Da sind offenbar Unterlagen vorhanden, auch wenn jetzt das nicht von einem Gericht detailliert bereits schon bestimmt worden ist. Es sind so viele Sachen rausgekommen, die vorliegen, wo einem wirklich Angst und Bang wird. Und ja, ich glaube, die sind überfordert. Alle sind überfordert gewesen. Und in dieser überforderten Situation ist das ausgenutzt worden. Von Leuten, die man ja muss Vertrauen haben, auch in Bezug auf ihre Fachkenntnis. Aber auch sonst, dass sie geradlinige Leute sind. Aber auch Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Sehr, sehr viel Geld verdienen. Sind offenbar auch noch geldgierig zusätzlich. Und schrecken von solchen Sachen nicht zurück. Offenbar, weil sie glauben, man deckt es nicht auf. Es kann alles unter dem Deckel bleiben, weil die an der Spitze nicht rauskommen.
Ja, schon. Aber du hast jetzt selber gesagt, eben, das Gericht hat es noch nicht festgestellt. Ich finde, das geht eigentlich auch nicht. Ich meine, stell dir mal vor, du bist Angestellter bei dem Spital und dann gibt es irgendwie Sachen, Unterlagen, die sicher ein schlechtes Licht auf dich blicken lassen, aber Kopfendeckel. Also man will schon eine richtige Abklärung und man will das schon auch arbeitsrechtlich nachher angeschaut haben. Ich finde, das geht eigentlich nicht, dass man einfach, weil es in den Medien ziemlich Druck gibt, plötzlich gewisse Leute einfach müssen gehen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für den Waser. Ich meine, das ist, finde ich, auch wieder unglaublich. Jetzt tritt er zurück, wird aber noch bis im Sommer bleiben. Also entweder hat er versagt und dann soll er gehen, oder er hat eben nicht versagt und dann finde ich, muss er auch nicht gehen. Also ich finde das alles sehr unbefriedigend und das zeigt einfach, du hast auch, man merkt es ja auch, die ganze Organisation ist so byzantinisch, dass du fragst, wer ist da eigentlich der Chef in dieser ganzen Organisation?
Es gibt mehrere Chefs, die haben gar keine klaren Strukturen, so Parallelstrukturen und das wird natürlich ausgenutzt. Auf der einen Seite Politiker, eben wie der Herr Waser oder sein Vorgänger, der Peter Hasler, der da reinkommt, weil sie mal eine politische Position gehabt haben. Und auf der anderen Seite natürlich die Fachleute von dort, der Ärzte. Und ich habe einfach ein ganz ungutes Gefühl, dass da in der Schweiz, wo wir einfach stolz sind, doch, dass unsere Strukturen gut sind, dass Korruption ganz an wenigen Orten passiert, im Gegensatz zu anderen Ländern, dass eben doch vielleicht eine falsche Einschätzung ist, dass das an ganz wichtigen Positionen in extremem Ausmaß passiert. Und wir haben ja gerade den zweiten Fall, oder? Der Pierin Vinzenz, er war der grosse Mann von der Raiffeisen, hat die Bank gross gemacht, er hat gewütet, ohne Ende, auch dort, die Anklage steht jetzt immerhin, er ist noch nicht verurteilt, aber was man erfahren hat, nicht nur, dass er da gemischelt hat bei Firmenkäufen und Verkäufen, wo er auf beiden Seiten vom Tisch gesessen ist, sondern sein Privatleben, das wirklich völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Jetzt kann man sagen, Privatleben ist privat, aber er hat alles über Spesen gemacht, alle haben es gewusst oder haben es können gesehen, mitten in Zürich, im Hyatt Hotel etc. Alle haben es gewusst und es ist gegangen während Jahren und niemand hat etwas gesagt. Ich bin da wirklich verblüfft und eigentlich schockiert. Du nicht, Markus?
Ja, ich glaube, das ist in solchen Firmen teilweise halt sehr üblich. Und wenn die Eigentümer, nicht schauen, ich finde, das sind zwei recht grosse Unterschiede. Das eine ist Spital, das sind öffentliche Gelder. Dort finde ich, die politische Kontrolle funktioniert nicht mehr, weil, wie gesagt, ich finde, die ganzen neuen Strukturen sind nicht sehr gut. Sie sind nicht gut überlegt. Früher hast du einen Regierungsrat verantwortlich machen, wenn etwas im Spital schiefgelaufen ist und hast ihn abgewählt. Heute kannst du das nicht mehr, der Wasser kann selber zurücktreten, wenn es ihm irgendwie nicht mehr passt oder wenn Frau nicht mehr gut auskommt mit dem, dann gibt es da einen Rücktritt, niemand weiss warum. Ich finde, dort sind Strukturen richtig schlecht und die sind korruptionsanfällig, weil es schlechte Strukturen sind und wir haben früher noch bessere Strukturen gehabt, deshalb haben wir auch weniger Korruption gehabt. Jetzt bei Raiffeisen kannst du sagen, ja, ist es eine Genossenschaftsbank, das ist auch ein Problem, eben. Der Eigentümer ist nicht ganz klar, aber es ist immerhin noch privat und dann musst du einfach sagen, ja gut, da sind die Genossenschaften einfach nicht ganz bache, dass die nicht gemerkt haben und ich meine, wie du richtig sagst, alle haben das gewusst. Die Pierin Vinzenz war ein unglaublich charismatischer, sehr sympathischer Mensch gewesen, aber alle haben gewusst, dass der völlig überbeest und die Genossenschaften haben das offensichtlich nicht so ein Problem gefunden, weil
ja, ihre Kasse
hat eben gestummen. Nein, aber schau mal, das ist wie bei einer UBS oder bei einer CS, wenn die Aktionäre gewisse Sachen zulassen, dann sind die Aktionäre selber die Schuld. Und da bin ich selber als normaler Staatsbürger, der nicht Aktionär ist von so einer Firma, ist mir eigentlich gleich, muss ich ehrlich sagen.
Nein, aber immerhin, also das ist also, was gelaufen ist, wenn man das ohne dass man das jetzt ausbreitet anschaut, muss man sagen, das ist absolut unerträgliches Verhalten von so jemandem an dieser Spitze. Und wenn du sagst, Aktionär oder Genossenschaftsrat, an der Spitze sind da Leute wie Rita Furrer, die mal als Bundesratskandidatin gehandelt worden ist, oder der Rüegg Stürm, ein grosser Professor an der HSG in St. Gallen, der ein Managementmodell kreiert hat, wo da ganze Generationen von Studenten sich damit abmühen müssen. Die haben total alle versagt. Und der Pierin genau gleich jetzt offenbar wie die Ärzte im Spital hat das Gefühl gehabt, ich kann mir das erlauben und alles über Spesen nehmen, weil ich bin der Grösste und mir kann niemand kommen und jetzt platzt das auf. Ja,
aber Roger,
das überrascht. Nein, wenn du sagst, das ist ja, üblich. Nein, was der Pierre...
Ja, er hat auch viel Geld gemacht für die Firma und deshalb haben die Leute
hingeschaut,
oder? Das ist halt immer das Problem. Ich meine, das ist wie wenn du...
Das? Nein, Moment. Wenn du einen super, Markus, super tut das rechtfertigen? Wenn einer viel Geld verdient, kann er sich alles erlauben?
Nein, ich finde, der Eigentümer ist dann schuld. Wenn du einen Verkäufer hast, der wahnsinnig gut ist und gleichzeitig völlig übertreibt bei den Spesen, dann tust du entlassen, weil du bist der Eigentümer vom Radio 1. Das ist dein Geschäft. Und bei den grossen Firmen ist das auch teilweise problematisch, weil die Aktionäre eben pulverisiert sind, aber letztlich sind die Aktionäre selber die Schuld. Sie müssen nicht da zuschauen, sie können ja eingreifen. Und das gilt auch bei der Raiffeisen. Und deshalb muss ich ehrlich sagen, der Fall Vinzenz, der regt mich viel weniger auf als ähnliche Fälle, die im öffentlichen Sektor stattfinden, die ich selber noch muss zahlen. Das regt mich viel mehr auf.
Nein, ich finde es also auch als Vorbild für Leute in unserem Land, die das Gefühl haben, ich arbeite für mein Geld, ich tue mich normal verhalten, ich mache keinen Betrug bei den Spesen, ich habe auch nicht die Möglichkeit, irgendwie spezielle Konten zu machen, wie es der Pierin Vinzenz können machen, wo da seine Helfer gehabt in der Bank. Nein, das sehe ich also anders. Da finde ich also der Meinung, da bist du also ganz sehr, sehr locker mit dem. Jetzt gehen wir aber noch
auf den aktuellen Fall. Ich muss am Schluss immer wissen, wer verantwortlich ist. Das finde ich völlig banal, also wenn du einfach so sagst, das geht halt nicht, irgendjemand muss verantwortlich sein. Und wenn jemand Verantwortung nicht übernimmt, dann ist der die Schuld und nicht plötzlich die ganze Gesellschaft, das geht doch nicht.
Nein. Aber gleich, wir müssen einfach das Vertrauen haben in der Schweiz, wir müssen Vertrauen haben in unser Wahlsystem, wir müssen Vertrauen haben in unsere Institutionen, wir müssen Vertrauen haben auch in die Chefs von der privaten Firmen. Wenn du sagst Privatfirmen, die können ja machen, was sie wollen, solange sie Geld verdienen. Bin ich völlig alter Meinung. Reden wir über den Alain Berset-Fall, der jetzt über das Wochenende gekommen ist. Er ist erpresst worden von einer Frau, offenbar wegen Sachen aus seinem Privatleben. Das ist überraschend, dass es gekommen ist, weil das schon länger passiert ist. Auch die Bundesräte haben nichts gewusst. Aber was mich überrascht hat, dass man alle Dokumente vernichtet hat. Ist das üblich, Markus?
Der Anwalt sagt das sei üblich, ich weiss es auch nicht, ich finde es auch komisch. Und vor allem ist ja ein gewisser Widerspruch. Zuerst sagt er, das Bild von Alain Berset, das können wir jederzeit auf Instagram tun. Gleichzeitig haben sie es vernichtet. Ja, wieso denn? Also meine Entschuldigung, irgendwo bestimmt da nicht. Also entweder ist er jetzt erpressbar gewesen, deshalb haben sie das alles müssen vernichten, oder er ist nicht erpressbar gewesen. Und das ist natürlich schon eine wichtige Frage, weil er ist immerhin Bundesrat und ja, kann ja durchaus sein, dass eben wirklich eben seine Fähigkeit zu regieren massiv eingeschränkt worden ist in dem ganzen Fall. Könnte sein. Und das wissen wir jetzt nicht, das können wir auch nicht beurteilen.
Also, natürlich, auch er hat das Recht auf ein Privatleben, auch wenn er eine Figur von der Öffentlichkeit ist, hat er das Recht, dass gewisse Sachen nicht rauskommen, ob er eine Affäre hatte oder nicht. Aber das Vorgehen, dass man da jetzt einfach gerade die Putz, alle die Computer irgendwie runterfährt oder das löscht, die Platten löscht und alles andere löscht, damit nichts mehr vorhanden ist, ich weiss nicht, ob das in anderen Fällen auch so radikal gemacht worden ist oder ob da der Herr Berset da Special Treatment bekommen hat.
Könnte sein, ich weiss es auch nicht. Ich kann es wirklich nicht beurteilen, aber eben, es bleibt dabei, erstens, Privatleben ist Privatleben, das finde ich auch, und dann eben, er sich kann so viele Affären haben, wie er will, das geht seine Frau etwas an, und sonst niemand. Deshalb finde ich aber die Reaktion von der Bundesanwaltschaft ein bisschen komisch und eben sehr überzogen, auf eine Art überzogen, wo man dann plötzlich das Gefühl bekommt, und das kann ja auch nicht im Interesse sein von Alain Berset, man kommt das Gefühl über, Hurensich, was ist denn da los, ist das etwas ganz Schlimmes gewesen, oder was ist da? Das finde ich ein bisschen unangenehm an der ganzen Sache.
Also, reden wir noch über Corona, über das wollen wir ja nicht reden, weil es ja sehr unergiebig ist, mit dir über das zu reden. Aber ich mache einen kleinen Versuch, trotz allem. Ganz kleinen Versuch. Also, Uli Maurer hat vor Wochen gewarnt vor Hysterie. Das heisst, dass übersetzt vor weitreichenden Massnahmen, dass man das zu ernst nimmt. Jetzt hat er verkündet, knallhart Bussen von 300 Franken für jeden, der nicht Masken anzieht. Die Eigenverantwortung offenbar nicht mehr zielführend, wo dort immer erwähnt worden ist. Und das hat er jetzt verkündet. Warum er? Und wie beurteilst du das, die Kehrtwende?
Weil du Uli Maurer genau wie ich einfach eine sehr konsequente, klare Linie gehabt immer. Nein, das ist genau der Punkt, warum wir nicht mehr über Corona reden können. Erstens ist immer so gewesen, dass ich alle die sogenannten weichen Massnahmen, wie eben soziale Distanz, ein bisschen weniger Festen, ein bisschen weniger Party machen, Masken tragen und so weiter, habe ich gar nie in Frage gestellt. Ich habe immer gesagt, das ist okay, das können wir machen, das ist auch ein relativ kleines Opfer, das die Leute bringen müssen. Lockdown ist das Schlimmste. Lockdown müssen wir verhindern. Und das hat der Uli Maurer auch immer betont. Das hat er immer gesagt. Er hat nie gesagt, Masken bitte nicht tragen, ist birrenweich und so weiter. Die App hat er auch in Frage gestellt. Zu Recht, sie funktioniert überhaupt nicht. Es ist eine technokratische Fantasie. Geht halt nicht. Und bei der Maskenpflicht, ich finde jetzt ehrlich gesagt, er hat ein bisschen, ja, ich finde jetzt als Bundesrat, ja, ob man jetzt da gerade die Polizei muss einsetzen, dass sie überall schauen. Ich hoffe, dass die Polizei, ein bisschen vernünftig ist. Ich finde grundsätzlich, wenn es Leute gibt, die einfach extra die Maske nicht tragen, dann finde ich, ist ein Buss richtig. Aber wenn einer zufälligerweise eben in die Beine reingeht und das vergisst, ganz schnell die Masken aufsetzen, dem gerade irgendwie einen Buss aufdrucken, ist auch unverhältnismäßig. Ich hoffe, wir bleiben da vernünftig. Und ich betone es noch einmal, damit du es dreimal gehört hast. Ich habe nichts gegen die Maskenpflicht. Ich finde das sinnvoll. Ich finde, es hat etwas beruhigt. Ruhigens und so weiter. Und wie gesagt, Hauptziel ist kein Lockdown, keine Hysterie, keine Panik.
Also, wollte ich jetzt gar nicht kommentieren, weil der Gegensatz von dem, was der Uli Maurer gesagt hat, was du immer gesagt hast, und dem, was jetzt was er verkündet hat, ist evident. Aber Tester Friedli, SVP-Nationalrätin und auch Beizerin da im Haus der Freiheit, wie das heisst, dort im Toggenburg, hat gefordert, dass Task...
Ja, ich weiss nicht. Gute Beiz, muss man gerade noch ein bisschen Werbung machen. Gute Beiz, ja, gönnt genau. Dorthin, das ist eine gute Beiz.
Hat gesagt, hat gesagt, eine Taskforce soll man auflösen, fordert das. Also die wissenschaftsfindliche Haltung von der SVP ist bei ihr besonders extrem. Nathalie Rickli, übrigens, die du vorhin erwähnt hast, war heute im Talkradio bei Radio 1, hat gesagt, ich bin verantwortlich für die Menschen. Ich kann nicht irgendwelche so Sachen erzählen, wie Leute, die da einfach im Parlament sind und so. Und jetzt frage ich dich, der Graben, der dort besteht, offenbar zwischen den Leuten, die die Verantwortung übernehmen müssen, die vernünftig handeln, wie Nathalie Rickli und eine Frau Friedli, wo einfach sagt, Taskforce auflösen, dann ist das Problem eigentlich weitgehend gelöst. Was bist du also da
erstens
für
mal, erstens mal bist du schon der Weltmeister im falsch zitieren. Der Friedli hat nie behauptet, das Problem ist gelöst, wenn man Taskforce auflöst. Und Begründung hat auch nichts mit Wissenschaftsfindlichkeit zu tun. So einen Unsinn hast du wieder einfach importiert von Amerika, das Geschwätz von Amerika schnell in die Schweiz importiert.
Geschwätz von Amerika, sagst du ausgerechnet du?
Dumme Blödsinn, Roger. Wirklich.
Was denn?
Sie will das auflösen, will, und das ist einfach echt ein Problem. Die widersprechen sich die ganze Zeit, die gehen an die Öffentlichkeit, obwohl der Bundesrat etwas anderes beschlossen hat. Die probieren, den Bundesrat öffentlich unter das Ruck zu setzen, mit teilweise übertriebenen Warnungen und so weiter. Das geht einfach so nicht. Sie haben vor zwei Wochen behauptet, die ganzen Spitäler seien völlig überlastet und wir haben zu wenig Intensivbetten nachher. Wir haben heute immer noch eine Reserve von etwa, glaube ich, 20%. Es ist eine Zumutung, so eine Taskforce. Es geht nicht darum, dass wir keine wissenschaftliche Beratung brauchen. Aber wir brauchen Wissenschaftler, die nicht so öffentlichkeitsgeil sind und die ganze Zeit in die Medien drucken und den Bundesrat noch korrigieren. Es ist eine Zumutung, die Taskforce. Ist übrigens auch viel zu gross. Ich meine, es sind ja unendlich viele Leute, die da irgendwie das Gefühl haben, sie haben etwas zu sagen.
Der Bundesrat
muss entscheiden. Er soll sich auf Berater stützen. Wir müssen gar nicht wissen, welches das die Berater sind. Die sollen nicht in die Öffentlichkeit gehen. Es ist ein absoluter Missbrauch von ihrer Expertenstellung, was die gemacht haben.
Also, ich bin total der anderen Meinung. Ich bin der Meinung, die Wissenschaftler können entscheiden, nicht der Ueli Maurer und nicht der Alain Berset. Die haben die Grundlagen nicht, nein, nicht Nathalie Rickli. Und wenn man einfach die Taskforce jetzt einfach so in Grund und Boden stampft, wie es du jetzt wieder gemacht hast, weil die gewarnt haben, dass die Bettenzahl könnte überlastet werden, dass es nicht mehr geht. Und aufgrund von dem man einfach Operationen verschoben hat,
möglicherweise schon
letzte Woche. Ja,
möglicherweise ja, schon überschritten. Vor zwei Wochen haben die das gesagt. Das ist Panikmache.
Ja,
das geht nicht.
Nein, man hat dann aufgrund von dem hat man Massnahmen ergriffen. Du begreifst es einfach nicht. Willst du es nicht begreifen?
Stimmt,
und ich
wollte
auch nicht mehr mit dir
nicht
über das
stimmt
reden.
Nicht.
Aber wenn
die
du
eine
Esther Friedli verteidigst, und ich sage es jetzt ganz klar,
ja,
wenn du die Esther
gut,
Friedli verteidigst, die aufgrund von diesen Sachen, man soll Taskforce abschaffen, und der Markus Somm sagt das auch, dann sage ich nicht nur, die Esther Friedli ist wissenschaftsfindlich, sondern auch du bist ja, wissenschaftsfindlich. Gut, machst die Augen zu von dem, was Fachleute sagen.
Da muss ich jetzt gerade brüllen. So einen grossen Unsinn hast du noch nie erzählt. Also so einen Unsinn,
okay.
Roger, bis dann.
Ja, ja, es ist so.
Ja,
okay,
bis
machen wir kurz Werbung und reden dann über den Donald Trump.
Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun & Bradstreet, die Besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. www.biznode.ch.
Der Donald Trump hat vor der Wahl 2016 gesagt, ich akzeptiere das Wahlresultat nur, wenn ich gönne. Und 2020 hat er gesagt, entweder ich gönne oder dann bin ich betrogen worden. Dritte Möglichkeit gibt es für ihn nicht. Und du sagst immer, Markus, der redet nur einfach so, der erzählt Stuss und tweetet etc. Und ich sage, nein, man muss ihn ernst nehmen. Und ich glaube, jetzt sieht man, man muss ihn ernst nehmen, was er gesagt hat. Es ist so weit, dass jetzt in Amerika 3 Wochen nach der Wahl immer noch nicht weiss, wo man steht. Und sogar der Chris Christie, ehemaliger Gouverneur von New Jersey, Teil vom Trump-Team, hat ihn sogar coached. Da vor dem ganzen Auftritt, den er dann ins Sand gesetzt hat, hat gesagt, hört auf, sein juristisches Team ist eine nationale Peinlichkeit und mehrere Senatoren und Gouverneure von den Republikanern sind auch dieser Meinung. Und jetzt will ich wissen, was du da dazu sagst, Markus.
Du hast jetzt schon so tendenziös gefragt, dass ich nur noch sagen kann. Erstens, Die Gerichte sollen das anschauen. Es sind unglaubliche Behauptungen. Es sind unglaubliche Behauptungen im Raum. Die Gerichte werden das alles prüfen. Man wird alle die Beweise prüfen. Nachher wird man es entweder sagen, es stimmt nicht, oder man wird sagen, es stimmt. Wir haben ja alle Zeit von der Welt. Im Dezember werden die Elektoren zusammentreten. Bis dann haben sie noch Zeit, die Wahlergebnisse anzuschauen und zu untersuchen. Und wenn das bis dann klar ist, dann ist klar. Und dann tun die Elektoren den Joe Biden wählen. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und was dann der Donald Trump macht, ist mir an sich auch gleich. Weil letztlich ist völlig klar, solange die Wahl nicht zertifiziert ist, dürfen wir die auch in Frage stellen, man darf vor Gericht gehen, man kann einen Lawsuit machen und so weiter. Das ist alles normal und rechtsstaatlich. Wenn man es nachher weiter treibt, dann spinnt man oder hat man andere Ansichten. Dann kann es sein, dass der Trump jetzt im Prinzip so seine neue Karriere aufbaut, in dem er das Gefühl hat, er müsste jetzt 4 Jahre sagen, die Wahl war illegitim gewesen. Aber wie gesagt, wenn die Gerichte entschieden haben, dann ist die Sache für mich erledigt und wahrscheinlich auch für die meisten Republikaner. Und es ist noch lustig, dass Chris Christie jetzt erwähnt hat, es gibt noch nicht so viele Republikaner, die jetzt schon gesagt haben, nein, es ist vorbei und es soll nicht, es macht keinen Sinn und so weiter. Aber ich kann dir sagen, sobald die Gerichtsfälle alle erledigt sind, werden alle, nicht alle, aber fast alle Republikaner sagen, gut, es ist vorbei, wir konzentrieren uns jetzt auf Georgia. Und der Trump muss auch aufpassen, weil wenn er es zu lang macht und zu lang dumm tut, aus Sicht der Republikaner hätte die Rolle, die er gerne spielen bei der Republikanischen Partei, auch nicht mehr. Aber bis jetzt ist noch kein Grund zur Beunruhigung.
Also, kein Grund zu beunruhigen, dass so ein Stuss. Über 30 Gerichtsfälle sind abgewiesen worden. Zum Teil sind die aus dem Gerichtssaal rausgekommen. Nein, nur weil du sagst, es ist alles hängig. Nein, es ist alles abgeschifft worden. Als Letzte hier in Pennsylvania. Und das Entscheidende muss man doch einfach sehen, dass auf die Art und Weise das Ganze so verzögert wird, dass auch nationale Sicherheit gefährdet wird. Aber ich will dich jetzt noch fragen, hast du den Auftritt gesehen, letzte Woche vom Rudy Giuliani? Und wie hat sie geheissen? Sydney Powell.
Ja.
Ja, ja, hast du das gesehen?
Ja.
Ich finde, also, und dort genau, sind Fakten vorgelegt worden. Man muss noch sagen.
Eben nicht.
Moment.
Sehr viele Behauptungen vorgelegt worden und wenig Fakten. Das ist das Problem gewesen.
Also überhaupt keine. Eben. Die haben gesagt, der Hugo Chavez, sage ich dabei, wann ist der gestorben?
Ja, aber das ist ja noch kein Beweis. 2013, das spielt aber keine Rolle. Es ist ja nur gesagt
worden. Es hätte die Sachen. Und George Soros.
Die Firma, sage ich, vom Chavez, ja, missbraucht worden und so weiter. Aber noch eines, Roger, reg dich nicht so auf. Du kannst Zeug behaupten. Roger, du hast 3 Jahre lang das Gefühl gehabt, Putin hätte Trump gewählt. Also ich wäre ganz ruhig an deiner Stelle. 3 Jahre hast du das eigentlich erzählt und hast gemeint, das stimmt. Hör doch auf. Und jetzt haben wir 2-3 Wochen müssen warten, bis alle die Legal Cases durch sind. Sie sind noch nicht alle durch. Sie werden durch sein im Dezember, weil dann ist einfach fertig. Die Elektoren
Markus,
müssen zusammentreten.
Ich kann es fast nicht hören.
3 Jahre lang hast du gemeint, Putin hätte Trump gewählt. 3 Jahre lang. Nationale Sicherheit hätte dich dort überhaupt nicht interessiert. Ist dir völlig egal gewesen. Dass da Präsident
kannst du es noch fünfmal sagen, Markus?
Ja, es ist wichtig, dass man es hört. Der Putin hat Trump gewählt, hat der Roger Schawinski gemeint. 3 Jahre lang. Und jetzt hat er 2 Wochen das Gefühl, es geht.
Jetzt hast du es 3-mal gesagt. Darf ich jetzt auch noch mal etwas sagen?
Ich kann es auch 4-mal sagen.
Tatsache ist, Markus, ich habe das x-mal gesagt, du weisst es auch, du tust es einfach irgendwie weg. 17 amerikanische Geheimdienste haben festgestellt, dass die Wahlen 2016 massiv beeinflusst worden sind von Putin. Welche Auswirkungen das hatten, hat man nicht können wissen, aber dass es versucht hat, Beweis liegen vor. Aber das Entscheidende ist der Trump und der Giuliani. Der Trump.
Du musst nicht ausweichen. Die Demokraten haben behauptet, Putin hat mit dem Trump zusammengearbeitet und hat den Trump ins Weiße Haus gesetzt. Das war die Behauptung. Und die war absolut kreuzfalsch. Und die gleichen Leute regen sich jetzt auf, dass man 2-3 Wochen verliert, bis man alles abgeklärt hat. Mein Gott.
Also, du weißt, dass vor Gericht sowohl der Giuliani wie auch die durchgeknallte Powell, die sie jetzt übrigens auch rausgerührt haben, weil sie so peinlich waren, dass sogar das Trump-Team das nicht mehr ausgehalten hat, die sind nie vor Gericht gegangen und gesagt, es hätte Fraud gegeben, also Betrug. Warum haben sie es vor Gericht nicht gesagt? Anders als in der Öffentlichkeit. Dort behaupten sie es immer. Weil, wenn man vor Gericht lügt, dann kann man selber einklagen.
Genau.
Also sie gehen vor Gericht an, legen keinen Beweis vor und in der Öffentlichkeit tun sie das Wahlsystem einfach desavouieren und Amerika destabilisieren. Und das finde ich ganz, ganz schlimm.
Ja, jetzt 2 Wochen müssen wir halt die Destabilisierung ertragen. Du hast 3 Jahre kein Problem gefunden. Und noch eines, ich habe genau das gesagt. An der Pressekonferenz hat Giuliani und Sidney Powell unglaubliche Anklagen gemacht und keine Fakten gebracht. Wenn sie vor Gericht gehen, müssen sie Fakten bringen, sie müssen es beweisen. Wenn sie nicht können,
sind gegangen.
Sie haben es nicht zum Teil, es gibt noch mehrere Gerichtsprozesse, die anstehen. Roger, es ist jetzt einfach so, es gibt noch ein paar Prozesse. Und das ist auch so birrenweich. Wenn du sagst, ja, die sind jetzt schon rausgerührt worden, ist ja gut, aber es ist noch nicht alles erledigt. Es ist noch nicht alles erledigt. Und noch eines. Wir sind uns gleicher Meinung. Jetzt hör mal auf, so einen künstlichen Konflikt aufzubauen.
Ja, du.
Ich habe dir tausendmal jetzt gesagt, Giuliani und Paul haben unglaubliche Behauptungen ins Welt gesetzt. Die müssen sie jetzt beweisen. Sie müssen sie vor Gericht beweisen. Ich zweifle daran, dass man das kann beweisen kann, was vor allem insbesondere Sidney Powell behauptet hat. Das ist so extrem, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Unmöglich. Aber wie gesagt, Gericht wird das klären, nachher ist fertig.
Hand
dann wird Joe Biden gewählt von den Elektoren. Das ist jetzt etwa, glaube ich, 2 Wochen. Mein Gott, 2 Wochen
Markus,
muss ich noch warten.
Markus, wie findest du das, dass der Trump will verhindern, dass die Wahlen zum Beispiel in Michigan, wo er übrigens mit 150.000 Stimmen verloren hat, können zertifiziert werden, indem er Beamte zu sich ins Weiße Haus einlässt, ins Oval Office, um sie zu beeinflussen, dass sie sagen, man muss es noch aufschieben, die Zertifizierung. Findest du, das geht?
Das sieht nicht gut aus, aber es sind nicht Beamte, so viel ich weiss, sondern es sind nicht Parlamentsabgeordnete vom Parlament.
Ja.
Eben nicht Beamte, es sind Politiker.
Aber gleich, aber zuständig von den einladen, um sie zu beeinflussen.
Sieht schlecht aus, Roger. Ich gebe dir recht, das ist schlecht. Das sieht schlecht aus, so, damit wir jetzt noch ein bisschen Konsens haben am Schluss. Das sieht schlecht aus.
Und das ist der Chef von der Cyberabteilung.
Du musst nur noch 2 Wochen warten. Ich musste 3 Jahre warten, bis der Seich von Trump und von Putin los war. 3 Jahre.
Ja, gut.
Du glaubst jetzt noch.
Ja. Das war ja evident. Aber wie findest du das, also zum Beispiel der Mann von seiner Abteilung, er hat den eingesetzt, oder seine Leute haben den eingesetzt, der gesagt hat, das sind die supersten Wahlen gewesen, überhaupt, die sichersten, dass er den einfach absetzt. Wie findest du das? Das erinnert mich ein bisschen an Zustände wirklich in völlig autokratischen Staaten, dass einfach der Überbringer der schlechten Nachricht wird geköpft, oder?
Du hast jetzt 4 Jahre lang behauptet, der Trump sei ein Autokrat. Nein, ist doch wahr. Und was ist passiert?
Du doch nicht ausweichen.
Du hast vor 4
wie
Jahren
findest du das?
Faschismus ist in Amerika eingezogen und es stimmt nicht. Du hast so 4 Jahre lang übertrieben, dass der Trump, und das habe ich 1000 Mal hier an diesem Programm auch gesagt, dass er erratisch kann sein, was seine Personalpolitik betrifft, dass er einen Umgang hat mit Leuten, die ich finde, ist sehr schwierig. Okay, aber ich kann doch den Fall nicht beurteilen. Ich kann auch nicht jeden Fall beurteilen von Leuten, die du entlohnt hast in deinem Radio. Also hey, Entschuldigung, das ist nicht so einfach.
Okay, also komm, jetzt bist du wieder auf die Anekdotische.
Wieso?
Also ich sage dir jetzt einfach noch zum Schluss, das, was der Trump jetzt versucht, nämlich Millionen von Wahlzetteln ungültig zu erklären lassen. 6,8 Millionen in Pennsylvania, das hätten mir alle ungültig erklärt werden. Das ist eigentlich ein klassischer Staatsstreich von oben.
Ja,
dass man auf diese Art und Weise Wahlresultate nicht anerkennt. Und Amerika ist bekannt gewesen, während Jahrzehnte, dass sie in Länder gegangen sind und gesagt, wenn irgendwelche Führer Wahl fälschen oder nachträglich korrigieren, dann müssen wir dagegen aufstehen. Und jetzt versucht das Team Donald Trump.
Also erstens, Roger, es ist das immer schon ein bisschen heuchlerisch gewesen von den Amerikanern. Wahlbetrug begleitet die amerikanische Geschichte schon sehr lang, viel länger als bei uns. Wir haben eigentlich relativ wenig solche Beispiele gehabt. Also das ist mal das Erste. Zweitens, das ganze Elend hat angefangen 2016, wo Hillary Clinton nicht akzeptiert hat, dass sie abgewählt und nicht gewählt worden ist. Und drei Jahre lang haben Demokraten alles gemacht, um die Wahl rückgängig zu machen. Dass der Trump jetzt genau das Gleiche macht, habe ich schon das letzte Mal gesagt. Wir werden jetzt das 4 Jahre genau das Gleiche erleben. Ich mache da jede Wette. Es geht jetzt 4 Jahre lang so weiter.
Du, machen wir es am Schluss von der Sendung. Ich will nur einfach noch sagen, magst du dich noch erinnern, was der Donald Trump gesagt hat bei der Inauguration über den Obama, der vorhin Präsident war?
Nein.
Weißt du, was
Obama,
er gesagt hat?
Obama habe ich schon lange vergessen. Das ist einer der unbedeutendsten Präsidenten, die es je gegeben hat.
Super, okay, dann muss ich das dir auch nicht sagen, es interessiert dich auch.
Ja, interessiert
das ist
mich
so, die Leute, die, er hat sich bedankt, ausführlich bedankt beim Barack Obama, wie er ihm geholfen hat während dieser Übergangszeit und hat sich bei Michelle bedankt und das Gleiche hat Joe Biden auch gemacht und Hillary hat am Tag nach der Wahl gesagt, sie akzeptiere, dass der Donald Trump gewonnen hat und wünsche ihm alles Gute. Das sind Fakten. Aber das muss ja nicht anrufen.
Hören wir jetzt auf. Obama hat Kampagnen ausspioniert von Donald Trump. Er hat halt den Trump noch nicht gewusst. gelöst, was für ein problematischer Charakter der Barack Obama
okay. ist. Okay. Ich lese übrigens jetzt sein Buch. Ich glaube, das will ich dir also auch noch oh, hervorragend. Du,
welches Buch? Mein Buch oder welches?
Nein, das von Obama. Hervorragend.
Oh ja, mein Gott. Nein. Okay, das tun wir da.
Das ist eben,
da wie heisst das? Bücher,
die
ich zuerst
die drei lese. Affen, nicht schauen, nicht hören, nicht hören oder ja, was?
Du hast, noch nie, du hast noch nie ein Buch gelesen, das ich dir empfohlen habe. Also bitte.
Jawohl, das habe ich schon.
Nein, das glaube ich nicht.
Mal von der Sky über Irak.
Ja, das ist ein gutes Buch, das stimmt.
Okay, gut. Also, auch noch das ist falsch. Das ist unser Sendung. Alles Gute, schönen Abend, viel Vergnügen. Jetzt wollen wir schauen, was wir nächste Woche zu reden haben. Danke dir, bleib gesund, Markus. Hätte ja, Sorge.
Das klingt wie nicht ruhig.
Nein, ich mache mir wirklich Sorgen um deinen geistigen Zustand.
Ja, geistig, ja, ist gut.
Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1.
Radio 1. Die besten Songs von allen Zeiten. Nur für Erwachsene. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.